Hallo und herzlich willkommen zu Pumped, the Inside Podcast bei Schwalbe. Ich bin der Host Tobias Woggon und ich spreche hier mit Schwalbe-Athleten aus den verschiedenen Bereichen. Vom Downhiller zum Cross-Country-Fahrer oder vom Triathlet zum Rennradfahrer. In dieser Episode spreche ich mit Maximilian Brandl. Der Wahlfreiburger gehört schon seit vielen Jahren zur absoluten Topspitze in Deutschland und konnte sich in den letzten Jahren auch international einen Namen machen und vorne einreihen. In dieser Episode sprechen wir über die Vorbereitung auf die neue Saison, wie wichtig es ihm ist, auch den ökologischen Fußabdruck im Kopf zu haben und was das für sein professionelles Leben bedeutet. Hey Max, vielen Dank, dass du dir heute die Zeit nimmst, mit uns den Podcast aufzunehmen. Wo erreiche ich dich gerade?
Ich bin daheim in Freiburg.
Du bist jetzt gerade in Freiburg, du kommst aber ja eigentlich aus Löhr am Main. Ist das Oberfranken, ist das Unterfranken?
Es ist Unterfranken und Löhr am Main, aber ja.
Okay,
genau. Löhr am Main. Noch Bayern auf jeden Fall. Zur Orientierung. Genau.
Da haben wir beide uns auch kennengelernt bei einem Vortrag. Wann bist du nach Freiburg gekommen und warum?
Also ich bin eigentlich direkt nach dem Abi nach Freiburg gezogen. Das war 2015, dann im September, also nach der Saison auch. Und es war für mich einerseits das Studium auch, dass ich mir dort, glaube ich, sportnah ermöglicht wird, aber halt auch die Trainingsbedingungen und natürlich mein Team hat hier seinen Hauptsitz und das ist halt logistisch dann super einfach.
Okay, wenn du sagst Studium, was studierst du jetzt?
Naja, jetzt studiere ich bin noch eingeschrieben, aber ich studiere eigentlich nicht mehr wirklich. Ich habe aktiv studiert mal Biologie und habe dann vor 2,5 Jahren gewechselt zum polyvalenten 2-Hauptfächer-Studiengang mit Option Lehramt. So schimpft sich das.
Ziemlich kompliziert.
Biologie und Mathe. Biologie und Mathe war das.
Okay.
Also es ist im Prinzip ein Bachelor of Education und das hat natürlich dann das Ziel Gymnasiallehramt. Aber das hat sich in den letzten 1-2 Jahren dann ziemlich von meinen sportlichen Zielen auch entfernt und da habe ich mich dann mehr auf den Sport fokussiert.
Genau. Und genau.
Aber ursprünglich war es mal Biologie.
Und Gedanken für nach dem Sport machst du dir wahrscheinlich noch nicht so wirklich, oder? Oder ist das wirklich ein Job, wo du dann nachher auch, wo du jetzt sagst, ich möchte nach der Karriere auf alle Fälle darin arbeiten? Oder ist das ja eigentlich noch überhaupt gar nicht absehbar?
Ja.
Hoffentlich.
Ja, naja, genau, da sprichst du es ja eigentlich an. Also hoffentlich es ist nicht absehbar, aber man weiß nie, wie das Leben so spielt. Und gerade Sport ist eine sehr kurzweilige Angelegenheit. Also das kann natürlich morgen vorbei sein. So pessimistisch bin ich natürlich nicht, dass ich damit plane. Aber natürlich mache ich mir auch Gedanken über eine Zukunft, die es auf jeden Fall irgendwann mal nach dem Sport gibt. Und da weiß ich aber gerade nicht, ob mich wirklich das Studium oder die Berufsaussichten oder der Beruf, der danach kommen könnte, dann befriedigt. Da könnte ich mir ehrlich gesagt auch was ganz anderes vorstellen. Also das ist jetzt aber noch nicht der ausformulierte Gedanke, wo man das hinführt.
Okay. Löhr am Main ist ja schon so ein bisschen bekannt für seine Cross-Country-Szene. Also da in der Nähe zumindest finden immer wieder Rennen statt. Ich war da früher auch mal auf einem Rennen, habe da zugeschaut, weil es eben auch hier in der Ecke ist. Wie bist du denn mit dieser ganzen Szene dort in Kontakt gekommen? Und wann hast du angefangen, dort selber zu fahren?
Wir sind, glaube ich, also als ich 1 Jahr alt war, wurde ich nach Löhr oder in den Nachbarort gezogen und da habe ich zwar noch nicht mit dem Mountainbiken oder mit dem Radsport angefangen, aber mein Papa war schon im Radsportverein dann und so hat sich das dann halt im späten Grundschulalter entwickelt, dass ich da gelegentlich teilgenommen habe an den Trainingsveranstaltungen und irgendwann im Rahmen von so Marathons, die dann die Eltern gefahren sind, sind ja dann auch oft so Kinderrennen, so fette Reifenrennen oder wie das dann heißt, haben da stattgefunden und da habe ich dann meine ersten Rennminuten erfahren und das hat sich so ganz langsam entwickelt, auch das Rennen in Wombach, was du jetzt gerade schon angesprochen hast, genau. Also da gibt es diesen Keiler Bike Marathon, der jetzt glaube ich bald schon Richtung 30 Jahre geht, auch wenn er glaube ich durch die Corona-Pandemie mal aussetzen musste. Aber das Kinderrennen, das hat sich natürlich mittlerweile auch schon also wirklich krass weiterentwickelt von einem Bundesliga-Rennen oder Bundesnachwuchssichtung, was es früher war, dann Bayernliga zwischendurch, dann Bundesliga-Rennen und jetzt schon zwei deutsche Meisterschaften, wovon ich ja auch die eine, also die zweite, für mich entscheiden konnte als erster deutscher Meistertitel in der Elite für mich.
Ja.
Das ja, hat sich schon ordentlich entwickelt und ist, glaube ich, mittlerweile in der Cross-Country-Szene ein Name. Ja.
Ja. Okay, das heißt, dein Vater oder deine Eltern waren schon vorher Mountainbiker, waren sehr in dieser Szene drin, sind dann dort in den Vereinen eingetreten. Wie wichtig ist so diese Vereinsarbeit und dieses Ganze drumherum? Weil ich hatte so das Gefühl, da ist eine sehr gute Stimmung. Also das ist irgendwie eine sehr... ja, familiäre Szene, aber die halt richtig was vorwärts bringen.
Ja, auf jeden Fall. Also der Mountainbike oder der Radsport im Allgemeinen lebt, glaube ich, von einer sehr guten Vereinsarbeit im Nachwuchsbereich, wo dann ab U11 oder je nachdem, wie halt gerade die Jüngsten sind, halt irgendwelche Gruppen zusammengewürfelt werden und dann trifft man sich einmal die Woche, damals am Bombacher Dorfplatz, für eine 1,5-Stunden-Tour oder so. Und das war damals dann richtig krass, wenn man dann so den Hausberg einmal hochgefahren ist. Aber da stand halt natürlich der Spaß im Vordergrund. Und ich glaube, das ist eine ganz wichtige Geschichte, die halt, wie du dann vielleicht auch an der Stimmung schon ganz gut erkannt hast, im Wombacher Vereinsleben eine zentrale Rolle spielt. Also die Heranführung an einen Sport, der irgendwann natürlich auch als Leistungssport betrieben werden kann, die ist da im Nachwuchsbereich wirklich ganz hervorragend und ich sehe es auch also wirklich noch sehr gerne, wie da immer noch dieselben Betreuer, die auch mich damals oder die Generation vor mir schon, also Markus Bauer ist vielleicht ein paar Zuhörerinnen ein Begriff, der da eben auch schon aus dieser kleinen Schmiede Wombach kommt und aus dieser Nachwuchsarbeit. Und ja, das ist allgemein natürlich im Radsport in Deutschland ein schönes Phänomen, glaube ich.
Ja, wie ist es jetzt? Ich meine, klar, du bist jetzt noch als Profi nach Freiburg gekommen, hast natürlich da schon ziemlich so deinen eigenen Kalender. Aber hast du dort trotzdem auch Kontakt zu dem Bikeverein? Wird da auch eine gute Arbeit geleistet oder ist es dort wirklich so, es ziehen einfach sehr viele Profis hin, weil dort die Bedingungen sehr gut sind, aber man hat eigentlich nicht so eine richtige Community?
Also die Community ist auf jeden Fall, würde ich sagen, richtig ordentlich. Also hier sind jetzt auch natürlich gerade wieder einige Teamfahrer von mir oder Teamfahrerinnen mit der Nina zum Beispiel auch. Mhm. Aber auch unter eigentlich Konkurrenten, sage ich mal, ist hier der Spirit in Freiburg richtig, richtig schön. Also die klassischen Winterausfahrten, Grundlagentouren, die werden hier, wenn es die pandemische Lage zulässt, also gerne mal in Vierer- bis Achtergruppen gefahren. Auch Straßenprofis, die hier leben, Simon Geschke zum Beispiel. Das ist eigentlich ein fast regelmäßiger Trainingspartner von mir. Aber um auf die Frage mit dem Vereinsleben zurückzukommen, in Freiburg bin ich da leider schon auch ein bisschen abgekoppelt, aber es ist doch so, dass das Team, also das Lexware-Team und mein Teammanager, der Daniel Berhe, da seine Finger noch mit drin hat und mit der Mountainbike-Schule Kirchzarten, die auch von ihm geleitet wird, halt da auch die technische oder die fahrtechnische Ausbildung und das Heranführen an den Sport, glaube ich, auch eine gute Struktur hat und ohne dabei jetzt direkt von U13 mit richtig krassem Leistungsdruck zu kommen, sondern eben mit diesem Spaßfaktor, der halt, glaube ich, im Mountainbiken schön gegeben ist, dann gesundes Verhältnis entsteht.
Okay, sehr gut. Das Team Lexware, bei dem bist du ja, glaube ich, seit du dann eben 19 bist, oder? Das ist ein privates Team, das heißt, das ist kein Team, was so einer einzelnen Marke gehört, sondern es gibt halt schon einen Hauptsponsor, es gibt einen Bike-Sponsor, es gibt einen Suspension-Sponsor, alles wird halt irgendwie so zusammengepackt, dass es für euch passt.
Ja.
Was ist denn das Gute an einem privaten Team und was ist eher das Schlechte an einem privaten Team?
Ja, also ich war 17, als ich da ins Team gekommen bin, aber das nur am Rande.
17, okay. Guck, ich habe mit Daniel telefoniert und ich hatte mir hier aufgeschrieben, seit du 19
U19. U19.
Siehste.
Und genau. Aber ja, das passt auch ein bisschen zum Dan, dass er dann sagt, ah, der ist auch, keine Ahnung, wie lange ist der schon dabei? Ja, 19 wird schon passen. Ja. Aber ja, du hast es dann schon angesprochen, es hat auf jeden Fall ein paar Vorteile. Also das hängt aber auch damit zusammen, dass halt Lexware uns als Firma wirklich, oder also die Firmenleitung sehr, sehr wohlgesonnen ist und sehr, ein sehr freundschaftliches und gutes Verhältnis mit der Teamleitung hat. Und dass sie halt auch branchenfremd sind. Das heißt, wir Sportler werden eigentlich von relativ viel ferngehalten, was jetzt mit klassischen Radsportteams und Hauptsponsoren, die aus der Branche sind und Marketingaktionen von denen halt in Verbindung damit halt einherkommt, weil man halt ein Fotoshooting für einen Katalog machen muss oder dieses Team eben krass aufgezogen wird medial. Davon werden wir einerseits ein bisschen ferngehalten und Lexware als Softwareunternehmen ist halt auch wenig zum Beispiel aktuell von Lieferketten-Schwierigkeiten betroffen.
Ja.
Wir brauchen natürlich trotzdem noch das Material, aber wir fahren trotzdem auf Rädern wie alle anderen, aber es hat auf jeden Fall seine Vorteile.
Okay. Und meinst du wärst in einem Factory-Team, das würde dir helfen, noch besser zu werden? Oder ist es eher so diese Freiheit, die du ja gerade angesprochen hast, also eben nicht zu Fotoshootings gehen zu müssen oder so, die dir einfach auch im Grunde ja diese Freiheit gibt, so ein bisschen das zu machen, wo du denkst, das ist das Beste für dich und für deinen Sport?
Ja, also genau die Freiheit oder der Druck auch, der vielleicht entsteht, wenn man zum Beispiel, wenn ein neues Rad rausgebracht wird oder ein neues, was auch immer, Teil eben und dann beim Weltcup steht und das ganze Team muss perfekt performen und dann passiert das nicht, was einfach menschlich ist.
Ja.
So ein Problem oder so ein Druck sind wir jetzt halt zum Beispiel nicht ausgesetzt. Und gleichzeitig ist es aber so, wenn wir natürlich trotzdem gut performen, wird es halt trotzdem sehr, sehr gut aufgenommen und verwertet. Mhm. Und also die Freiheit und darauf sind, glaube ich, teilweise auch andere Teams vielleicht nicht neidisch, aber also schauen da schon drauf, dass das oder sehen, dass das echt cool ist.
Ja.
Und Es ist ein hohes Gut auf jeden Fall für mich.
Ja.
Um auf die Frage zurückzukommen, die ist mir gerade so ein bisschen entfallen, ob ich bei einem anderen Team, also bei einem Factory-Team, vielleicht besser aufgehoben wäre. Also natürlich weiß man das nicht, aber ich glaube, dass diese familiäre Situation, also ich bin, seit ich, wie gesagt, 17 bin, das sind jetzt, selber rechnen, 8 Jahre bald, oder wenn das 3 Jahre zu Ende ist, dann sind es 8. Dann in diesem Team bin und vielleicht auch eine Art Teamleader-Position einnehme. Das ist halt eine sehr privilegierte Situation, wo viel auf mich ausgerichtet ist und ich gleichzeitig aber auch viel mitgestalten kann, ohne dass es jetzt also so eine One-Man-Show ist. Also es ist mir natürlich auch wichtig, dass das Team, der Team-Spirit noch weiter als Ganzes mit geführt wird, ohne dass da jetzt nur die Augen auf mir liegen oder alles nach mir ausgerichtet ist. Ich meine, wir haben ja auch viele, junge, erfolgreiche Fahrer. Jetzt bin ich sogar der Älteste. Also mit dem Martin Vidaure, halt unserem U23-Weltmeister. Der hat natürlich auch seine Bedürfnisse, aber wir kommen da, glaube ich, als Team sehr gut zurecht und können sehr viel selbst auch als Fahrer gestalten, weil wir eben nicht eine große Radmarke in Anführungsstrichen im Nacken haben, ohne das zu negativ zu auszudrücken.
Aber du hast ja eben schon gesagt, du bist schon sehr, sehr lange da. Ich glaube, das Team gibt seit 2008, oder? Und auch Lexware ist ja schon seit, ja, eigentlich, ich weiß nicht, ob seit Anfang, aber auf alle Fälle schon sehr lange bei euch mit dabei. Also dieses ganze Team ist halt einfach nicht so schnelllebig wie andere Teams, sondern halt eher so auf die auf den langfristigen Erfolg ausgelegt, oder? Und das, was ja das Team irgendwie so ein bisschen ausmacht, ist ja auch, dass sie jetzt nicht einfach hergehen und sich einfach die besten jungen Fahrer irgendwie zusammenkaufen, sondern dass sie sich die so langfristig selber heranziehen. Woher kommt das und was macht so eine gute Jugendarbeit in so einem professionellen Team aus?
Ja, also das hast du schon, glaube ich, richtig angesprochen, dass da der langfristige Weg oder der langfristige Blick in die Zukunft ein zentrales Thema auch bei unserem Hauptsponsor ist. Und man kann es aber auch auf einer anderen Skala, also dieses Einkaufsthema auf einer anderen Skala schon auch so sehen, dass wir halt auf dem deutschen Markt jetzt zum Beispiel viele Talente früh abholen und die natürlich dann anderen Teams fehlen. Also da kann man schon so selbstkritisch sein, dass das natürlich auch irgendwo ein hohes Fahrerpotenzial hier bei Lexware konzentriert. Mhm. Aber ja, es ist eben so, glaube ich, wenn man so als Team lange zusammenwächst und diese Beziehung, also die Ebene, auf der man arbeitet, wenn das halt passt, dann gibt es, glaube ich, auch in der Geschäftswelt, und das wird Lexware wahrscheinlich auch so sehen, also die Chefs und Chefinnen von Lexware, wenn man da jemanden hat, mit dem man lange zusammenarbeiten kann und auf derselben Ebene kommuniziert und alles, das ist mehr wert als ein teuer eingekaufter Fahrer oder Fahrerin, wo es dann am Ende vielleicht nicht läuft oder wo man einfach nicht sich kennt und ja, nicht weiß, wie sich alles entwickelt.
Wenn wir jetzt nochmal über die jungen Fahrer sprechen, hast du auch mit denen viel zu tun? Weil du hast gesagt, du bist mittlerweile eigentlich der Älteste im Team, hast natürlich dann doch schon sehr, sehr viele Erfahrungen. Können die jungen Nachwuchsfahrer von dieser Erfahrung profitieren oder seid ihr auf einem komplett anderen Programm und seht euch eigentlich so gut wie nicht?
Ja, da muss man ein bisschen differenzieren. Also wir haben natürlich auch einen U19-Teil im Team. Der ist einfach, was den Rennkalender angeht, schon ziemlich abgespalten von uns. Und dann aber auch noch, was die schulische Ausbildung angeht, natürlich ziemlich daheim eingebunden. Also je nachdem, wo die eben herkommen.
Ja.
Das ist nicht alles in Freiburg konzentriert. Da gibt es eine Ausnahme, der Lennart Kreier, der ist jetzt eben in Freiburg geht aktuell auch noch zur Schule. Ist jetzt auch nicht mehr U19, sondern U23. Und in der U23 ist es natürlich so, dass wir zusammen auf die Weltcups gehen und da halt unsere Rennen fahren, viel Zeit miteinander verbringen. Und auch im Trainingslager sind wir weit aufgefächert dabei. Da ist es schon so, dass die Jungen, glaube ich, viel lernen können. Aber ich muss auch ganz ehrlich sagen, dass ich mich auf jeden Fall noch nicht so als der alte Hase fühle. und es ist bei mir auf jeden Fall im Kopf noch nicht angekommen, dass ich da jetzt hier im Team der Älteste sein soll und auch im Nationalteam zu einem von den Erfahrensten gehöre. Das ist so verrückt, also ich habe es auch mit den anderen älteren Fahrern in Anführungsstrichen, die sind ja auch erst 25, 26, 27.
Ja.
Dass man da jetzt hier der Älteste und Erfahrenste sein soll und eigentlich kommt man gerade selber erst aus der U23 und das ist ein bisschen absurd manchmal noch, dieses Gefühl.
Ja.
Aber also ich glaube schon, dass sie von mir oder von uns älteren Fahrern was lernen. Und gleichzeitig ist es aber auch so, dass wir natürlich uns oder ähnliche Probleme, die wir früher hatten, bei denen wiedersehen und dann halt selber auch nochmal davon was lernen können. Mhm. Also es ist einfach ein Für und Wider auf jeden Fall, also ein Geben und Nehmen, was sich da auch im Nationalkader durchzieht. Da haben wir auf jeden Fall einen schönen Austausch in den Trainingslagern mit großen Gruppen. Und das ist auf jeden Fall nicht nur die Kleinen lernen von den Großen, und ich würde mich auf jeden Fall noch nicht zu dem Großen, also mich nicht dazu ernennen. Das ist, ja, glaube ich, sehr schön, und vielleicht auch, wo wir wieder beim Thema Mountainbiken, ist so ein familiär gebliebener Sport werden.
Ja. Wenn du halt so sprichst über den Kader, wie ist das? Also, wenn du so einen Blick über die Klassen hast und du ja dann eben auch viele andere Fahrer kennst, was würdest du sagen, wo steht der Cross-Country-Sport aktuell in Deutschland? Siehst du eine gute Zukunft oder denkst du ja, oh oh?
Nee, also auf jeden Fall würde ich sagen, dass der deutsche Mountainbike-Sport also eine sehr gute Zukunft vor sich hat. Also die Talente sind auf jeden Fall da, gerade in dem Bereich, wo ich jetzt gesagt habe, 27, 26, 25.
Ja.
Und also, oder die Jahrgänge ab 95 bis 2001 ist jetzt, würde ich sagen, mit dem Lennart der Jüngste, oder vielleicht ist er auch 2000, ist jetzt peinlich. das ist, also da sehe ich auf jeden Fall gar keine Probleme. Das ist so eine Talentdichte einmal und dann auch sehr, sehr hohe Qualität. Und was uns, glaube ich, vor allem auszeichnet, ist, dass wir als Kader, obwohl wir eigentlich natürlich Team strukturell Konkurrenten sind, als Kader zusammenhalten im Nationalteam. Und da ja ein schöner Teamgeist sich entwickelt und, wie gesagt, ein Austausch stattfindet.
Ja. Jetzt müssen wir tatsächlich nochmal wieder so ein bisschen darüber sprechen. Ja, du bist nicht, du fühlst dich noch nicht als alter Hase, aber was du definitiv jetzt bist, ist die absolute Nummer 1 in Deutschland. Und das liegt natürlich auch daran, dass Manuel Fumic letztes Jahr seine Karriere beendet hat. Und das heißt, dass du nicht nur auf der Strecke Nummer 1 geworden bist, wo du dich ja schon ein bisschen dran gewöhnen konntest wahrscheinlich. Aber du bist auch auf alle Fälle, wenn es ums Vorbild geht, wenn es ums Interview geht, aber auch um Erwartungshaltung, bist du jetzt die Nummer 1. Gehst du da jetzt dieses Jahr ein bisschen anders an die Rennen oder belastet dich das überhaupt gar nicht?
Also eigentlich belastet es mich, glaube ich, gar nicht oder sehr wenig nur, weil es war jetzt nie ein Ziel, jetzt persönlich den Manni zu schlagen, also außerhalb einer deutschen Meisterschaft dann, aber es war jetzt einfach grundsätzlich schon immer, seit ich in der Elite fahre oder immer, wenn ich in Elite-Rennen war, ging es für mich auch darum, also in erster Linie geht es natürlich darum zu gewinnen, aber das bedeutet natürlich auch, bester Deutscher zu sein. Und ich habe das in fast jedem Elite-Rennen, das ich jemals gefahren bin, geschafft. Mhm. Sogar schon im ersten oder zweiten Jahr U23. Und es war nie was, was mich jetzt groß belastet hat oder was ich mir gedacht habe, heute will ich den und den schlagen, sondern das war so ein bisschen in der Natur der Sache. Und ich habe mir da jetzt keine großen Gedanken drüber gemacht,
ja,
dass ich jetzt hier die Nummer 1 sein muss, sondern es war so, ja, es ist das Ziel.
Ja, klar, das ist natürlich jetzt sportlich gesehen, ist es so, und da hat das halt immer gut funktioniert. Aber jetzt ist es natürlich so, dass du auch die Chance hast, dem Sport so ein bisschen deinen Namen aufzudrücken, weil in Deutschland, wir haben nicht so viele Stars im Mountainbiken, und da, das war definitiv Manni durch seine Art ganz lange, auch wenn es sportlich vielleicht nicht mehr so war. Jetzt kannst du dem Sport deinen Namen aufdrücken und du die Wahrnehmung des Sportes so ein bisschen beeinflussen. Wo würdest du denn wünschen, dass der Sport hingeht oder wie er wahrgenommen wird?
Das ist eine schwierige Frage, wie der Sport wahrgenommen wird. Also ich glaube, Manni ist auf jeden Fall, was seine Figur oder das Bild, was man von ihm hat, oder hatte, ist halt da einzigartig. Also das werde ich, glaube ich, nicht in genau so erreichen, weil ich einfach ein anderer Mensch bin. Und ich glaube, die anderen Fahrer, die jetzt hier nachkommen, sind auch so anders, dass man jetzt nicht... Es wird einfach anders.
Aber das macht es ja auch spannend, oder?
Genau, also. Genau. Also ich habe es auf jeden Fall schon mitbekommen, jetzt einfach die letzten zwei Elite-Jahre, die sind zwar, wie die guten Rennen halt dann gelaufen sind, dass halt auch eine wahnsinnig tolle Fan-Community dahinter steht. Und dass das, glaube ich, eine echt coole Zeit wird, auf die der Mountainbikesport in Deutschland zukommt. Wie er dann jetzt dastehen wird, das kann ich gar nicht so richtig in Worte fassen, ehrlich gesagt. Aber irgendwie glaube ich, also ich habe es auf jeden Fall im Gefühl, dass es richtig cool wird und dass es auch eine sehr natürliche und sympathische eine Art wird, wie diese neue Generation von Sportlern da jetzt ankommt.
Okay, cool. Das hört sich auf alle Fälle sehr gut an. Bin ich gespannt. Eben, du bist ein komplett anderer Typ und du bist ja auch nicht so der Typ fette Karre und was kostet die Welt, wie vielleicht andere Athleten jetzt auch im Weltcup geschehen, sondern du achtest halt auch sehr auf Nachhaltigkeit und all das. Wie genau geht denn sowas mit deinem Profisportlerleben einher?
Ja, es ist auf jeden Fall ein sehr schwieriger Spagat. Also es ist, man braucht sich keine Illusionen machen, dass gerade das Reisen einen extrem hohen CO2-Fußabdruck und Energiebilanz mit sich bringt, die natürlich schrecklich ist. Das ist ganz, ganz klar. Da braucht man auch nicht großartig von nachhaltig reden. Also ich glaube, Sport, der viel rumreist und es ist halt ein Weltcup, der kann nicht nur in Europa stattfinden. Mhm. Es spricht gegen die Natur dessen, dass das nachhaltig sein kann. Aber jetzt ja, muss man sich, darf man da glaube ich dann nicht dran verzagen, sondern muss halt ein bisschen schauen, was bringt es denn sonst noch mit? Also ich glaube, dass wir Sportlerinnen da als Persönlichkeiten eben trotzdem auch ein Vorbild sein können, indem man sich halt ja, verhält, wie man sich verhält und indem man Werte rüberbringt. Und das könnte man natürlich auch oder könnten wir jetzt ohne den Sport halt auf jeden Fall nicht so tun. Also ja, wenn ich hier jetzt sage, dass man sich um die Umwelt oder um seine Ernährung wegen der Umwelt Gedanken machen sollte, dann würde ich da halt ich bin ja auch normaler Mensch, aber dann würde ich halt als Nicht-Sportler ohne Reichweite da halt jetzt kein Gehör finden. Also ja. Es ist auch nicht so, dass ich das so von den Dächern schreien will und aus den Zeitungen oder aus den Podcast-Lautsprechern, dass das da so rausdröhnen soll, ihr müsst alle Veganer werden und also auf gar keinen Fall. Aber einfach das Bewusstsein für bestimmte Werte zu schaffen, ich glaube, das ist ein hoher Gegenwert, der dem entgegensteht, dieser Ökobilanz. Aber natürlich auch die Emotionen, die halt bei sowas rüberkommen. Also ich habe es ja gerade eben schon gesagt, dass diese Fangemeinde, die bei so einem guten Weltcup-Resultat eben sich da mitfreut und was das an jungen SportlerInnen in den kleinen Vereinen halt auslöst. Also ich glaube, da steht dem schon viel gegenüber, dieser Ökobilanz.
Ja, ja, das eine ist natürlich immer das, was du quasi jetzt, ich sag mal, verursacht an CO2, aber auf der anderen Seite der Impact, den du auf Leute hast. Also ich finde es interessant, dass zum Beispiel auch Sebastian Vettel sich ja sehr für Umweltschutz einsetzt, was man jetzt vielleicht auf der ersten Hand als Formel-1-Fahrer vielleicht nicht so einschätzt, weil man sich halt fragt, okay, wie soll das denn funktionieren? Der fährt Auto.
Ja.
Ja. Aber am Ende ist es genau, wie du sagst, es ist halt die Reichweite und das, was du quasi vorleben kannst in deinem persönlichen Leben, was dann den Impact hat und nicht immer nur das, was du wirklich selber verursachst. Aber was sind denn so Abstriche, die du jetzt quasi für dein persönliches Leben machen kannst, um möglichst nachhaltig zu sein? Und wo geht's dann doch auf Kosten der Performance? Also wenn wir jetzt zum Beispiel darüber sprechen, fliegen zum Trainingslager oder solche Sachen.
Ja, das ist schwierig, also es ist vor allem schwierig messbar. Und dann kommt es auch mit verschiedenen Stufen einher. Also ich glaube, wenn man jetzt ein konkretes Beispiel nehmen würde und sich überlegt, okay, wir fahren den Weltcup in Andorra und wollen da von Freiburg aus hin, dann sind das halt irgendwie 10,5 Stunden Autofahrt. Mhm. Und mit dem Flugzeug hast du, keine Ahnung, 1,5 oder 1,75 Stunden, vielleicht auch 2 nach Barcelona, musst halt aber mit dem Radkoffer da einchecken, dann hoffen, dass das alles heil ankommt, dass es überhaupt ankommt, muss diesen Flug erreichen, dann einen Mietwagen dort, also das ist auch alles mit Stress verbunden und am Ende bist du vielleicht 2 Stunden schneller gewesen, weil von Barcelona musst du ja auch noch nach Andorra fahren, mhm. Und hier am Flughafen auch, musst 2 Stunden oder 1,5 früher da sein und so weiter. Es ist auch mit Stress verbunden und ich glaube, wenn man, also man kann da natürlich auch sagen, wir fliegen nicht mit dem Fahrrad, weil das wird mit einem Teambus hingefahren. Aber ich glaube, wenn man sich da die Zeit nimmt und also die Zeit nimmt, vor allem das gut zu planen, dann kann man auch sagen, wir fahren da mit dem Auto in 2 Etappen hin und machen vielleicht noch eine Trainingseinheit irgendwo bei Perpignan zum Beispiel, irgendwo bei 2/3 von der Strecke. Und mhm. Dann könnte man da zum Beispiel schon, glaube ich, einiges an, also beispielsweise CO2 jetzt einsparen, wenn man eben da mit dem Auto hinfährt, zu fünft oder zu viert in einem großen Auto, als wenn man zu fünft fliegt mit Fahrrädern noch. Mhm. Das ist aber auch alles, also es ist halt auch schwierig, das Ganze dann so wirklich abzuwägen. Und wenn man dann sagt, das spart irgendwie, keine Ahnung, 1 Tonne oder 2 Tonnen CO2, wenn 5 Leute in einem Auto fahren, anstelle von 5 Leute dahin fliegen. Ja, es sind aber halt immer noch 2-3 Tonnen CO2, die bei der Fahrt in eine Richtung entstehen. Also es ist halt deswegen noch nicht weg.
Aber ich meine, das ist natürlich jetzt dieses, du musst dahin. Ob du jetzt auf die eine Art dahin gehst oder auf die andere Art dahin fliegst, du musst da ja hin, aber trotzdem besteht dein Jahr ja noch aus ganz vielen anderen Momenten, wo du dich entscheiden kannst, mache ich das oder mache ich das? Also was sind so Momente, wo du dich dann dafür entscheidest, doch eher für die nachhaltigere Version? Also gehst du im Winter weg zum Trainieren nach Südafrika, wie es viele machen, oder bleibst du in Deutschland und geht das genauso gut?
Also da kann ich ganz klar sagen, dass ich jetzt zum Beispiel so einen Langstreckenflug wie nach Südafrika tunlichst vermeide. Ich war zwar auch schon da, aber da war mein Bewusstsein auch dafür noch nicht so gewachsen. Ich war auch im Dezember auf Mallorca im Trainingslager natürlich geflogen. Und das ist schon auch irgendwo zentral, also diese Trainingslager, das ist schon wichtig. Ich habe es dann im Januar, als wieder dann viele Sportler auch auf Gran Canaria zum Beispiel waren, habe ich es daheim versucht und es ging auf jeden Fall eine Woche ganz gut. Es wäre wahrscheinlich die erste Woche auch auf Gran Canaria oder Mallorca auch schon besser gegangen, trainingstechnisch. Mhm. Aber vor allem die zweite Woche war ich dann richtig, richtig fertig, einfach durch die Kälte. Und da braucht man sich da nichts vormachen, dass das rein trainingstechnisch sicher irgendwo anders besser gelaufen wäre. Dem steht aber halt auch wieder gegenüber, dass ich dafür zum Beispiel bei meiner Freundin war und einfach hier meine Freunde und meine Freundin eben um mich habe und von den schönen Momenten, die ich in der Zeit erlebe, halt auch im nächsten Trainingslager wieder zehren kann oder wenn es halt die nächste lange Reise ansteht. Also man muss da, glaube ich, Kompromisse finden, aber man kann auf jeden Fall auch Kompromisse finden, zum Beispiel eben nicht nach Südafrika fliegen, sondern nach Girona mit dem Auto fahren, was ich ja jetzt auch im Februar gemacht habe. Ja. Und das war mega. Also ich finde auch da diesen Autotrip zum Beispiel dahin, das ist halt auch ein bisschen ein anderes Erlebnis noch, als wenn man da kurz im Flieger hinchippt und die Landschaft, die findet eigentlich gar nicht unter einem statt und wenn man mit dem Auto hinfährt, dann hat man auch so Zeit, sich darauf einzulassen noch ein bisschen und kann das oder wertschätzt das vielleicht auch anders.
Ja, das stimmt tatsächlich, ja. Also Auch einfach, dass du merkst, okay, ich bin jetzt wirklich doch relativ weit weg und nicht nur eine Stunde mit dem Flugzeug. Ja. So, auch das ist ja ganz gut, einfach um auch mitzubekommen, dass man jetzt wirklich eigentlich in einer anderen Kultur schon ist.
Ja, genau. Und also das hat jetzt weniger mit dem Fliegen zu tun, aber das gehört auch so ein bisschen für mich zu diesem nachhaltigen, also zumindest möglichst nachhaltigen, ist es ja noch lange nicht nachhaltig, aber möglichst nachhaltigen Sport, dass man sich vielleicht mehr mit der Kultur auseinandersetzt, als einfach irgendwo in ein Hotel zu gehen und dann da 2 Wochen rumzugammeln, halt seine 5 Stunden auf dem Rad abzuspulen und dann in einem Café zu sitzen. Wir waren da jetzt zum Beispiel auch 2 Wochen in einer wahnsinnig schönen, auf einem wahnsinnig schönen alten Bauernhof in der 2. Haushälfte neben dem Vermieter, und es war extrem idyllisch und ich habe mich mit dem ein bisschen angefreundet. Er hat auch eine Leidenschaft fürs Gärtnern auf jeden Fall, und da habe ich mega viel auf jeden Fall über die Kultur, was die Kulinarik zum Beispiel angeht, aber auch was das Gärtnern angeht und was die Landschaft dort angeht, gelernt. Und das gehört, glaube ich, auch so ein bisschen dazu, zu dem nachhaltigen Gedanken.
Ja, für mich auf alle Fälle auch. Ja, ich sehe das genauso.
Genau. Also du machst ja auch mit deinen Reisen und Vorträgen, wolltest ja genau das eben erreichen, dass du mehr von der Landschaft und von der Kultur und von den Leuten mitkriegst, als einfach für ein Rennen oder für ein Trainingslager, wo man ein paar Trails schreddert und dann abends mit den Kumpeln in der Kneipe oder so hängt, da nichts mitnimmt. Du wolltest ja auch genau das eigentlich ein bisschen verändern.
Genau, das finde ich immer das ganz Schöne. Ich meine, dass wir jetzt rumreisen, um dort ein Rennen zu fahren oder sonst irgendwas zu machen, ist natürlich ein sehr großes Privileg. Und ich finde, wenn man das halt nutzt, so wie du jetzt zum Beispiel, Leute kennenzulernen und dann auch Kulturen, man lernt halt einfach viel, viel mehr. Ja, wie wenn man nur irgendwo hinfliegt. Eine so der Hauptstellschrauben beim Profiathleten ist ja auf alle Fälle auch die Nahrungszufuhr. Also was schiebe ich meinen Körper rein, was dann verbrannt wird und was die Energie gibt. Und du lebst ja vegan.
Ja, von Licht und Liebe.
Nee, Spaß. Kann man vegan auf so einem Top-Level performen, wie wenn man jetzt, ich sag einfach mal in Anführungszeichen, normal isst?
Ja, anscheinend. es funktioniert auf jeden Fall. Also klar, ich weiß nicht, auch da nicht, wie es ohne, also wenn ich mich mischköstlich ernähren würde, aber ich vermisse eigentlich nichts, und das ist für mich auf jeden Fall eine schöne Art. Oder ich koche sehr gern und kann mich da voll austoben. Das stellt für mich auf jeden Fall gar kein Hindernis dar.
Okay. Und wie ist es, also natürlich zu Hause ist es wahrscheinlich relativ einfach, und es gehen ja auch immer mehr Sportler dazu über, vegan zu leben, und selbst Bodybuilder, die jahrelang irgendwie ganz viel Fleisch gegessen haben, leben jetzt vegan und holen sich die Eiweiße aus den Pflanzen. Zu Hause ist das total easy. Jetzt wissen wir aber beide, dass wir ja auch in Länder reisen, wo das manchmal vielleicht ein bisschen schwierig ist. Wie ist das auf Rennen für dich? Ist es dort einfach, sich zu ernähren, oder doch eher ein bisschen schwieriger?
Ja, also auf Weltcups ist es schon ganz klar so, dass da die Infrastruktur meistens ausreicht, um sich easy vegan zu ernähren. Es ist halt auch so, dass wir mit einem Team meistens in einer Ferienwohnung sind und dann selbst kochen, und mein Teamchef ist Vegetarier. Ich habe einige Teamkollegen, die entweder auch Veganer sind oder sich zumindest über das Rennwochenende vegan ernähren oder auch im Alltag vegetarisch sind. Da gibt es eigentlich ganz selten Fleisch. Gesundheit.
Und, Dankeschön. Verschluckt.
Und auch mit dem Nationalteam ist es so, der Bundestrainer ist auch Vegetarier, und da war wirklich noch nie irgendwie braucht hier der Max einen extra Topf, sondern es war eigentlich gerade bei so Rennen nie ein Problem.
Okay. Das ist schon mal gut, weil man kennt das natürlich, wenn man jetzt vor allen Dingen in südlicheren Ländern unterwegs ist oder unterwegs war, dass es dann halt einfach schwierig war, irgendwas zu bekommen, schon allein ohne Fleisch. Und wenn man dann halt dort, also vor allen Dingen natürlich, wenn man essen geht, ne? Und wenn man dann auf das einfach angewiesen ist, was man da bekommt, steht man halt manchmal schon ein bisschen doof da, oder?
Ja, also bei mir war es jetzt, wie gesagt, tatsächlich noch nicht so, dass ich, wie du, die entlegensten Plätze der Welt bereist habe, sondern ja, halt meistens in Gegenden war, wo man doch irgendwie, also vor allem mit dem, was man halt kaufen und selber kochen konnte, alles an veganen Gelüsten erfüllen konnte. aber ja, ich verstehe schon, was du meinst. Also mit dem Essen gehen, das ist natürlich was anderes. Das ist aber halt auch in Deutschland jetzt nicht überall so, dass man auf jedem Wander-Hotspot-Gasthof dann hier kulinarisch als Veganer versorgt werden kann, sondern da bleiben dann vielleicht Pommes mit Salat. Aber das ist, also freue ich mich dann auch, wenn ich mal Pommes essen. Also nicht, dass ich mir das vom Munde abspaß normal, sondern aber wenn es jetzt nichts anderes gibt, da schade, muss ich Pommes essen.
Genau, sonst gibt es den Salat des Hauses, der ist allerdings mit Speckstreifen.
Ja, genau. Also ganz klein geschnitten, das sieht man fast nicht. Ja,
merkt es gar nicht, genau. Ja. Die Offseason ist eigentlich vorbei, beziehungsweise die Trainings, die ganze Trainingssaison, jetzt geht's wieder ans Rennen fahren. Bald steht der erste Weltcup an. Wie fit bist du? Wie fühlst du dich?
Also aktuell fühle ich mich noch sehr müde vom Training. Da bin ich auch wirklich froh, wenn jetzt dann langsam die Rennen losgehen, weil dann wird das Training auf jeden Fall nicht mehr so umfangreich und natürlich wird es dann auch langsam sommerlicher und die ganzen kalten Trainingstage fallen weg. Aber ich bin gleichzeitig, glaube ich, so gut vorbereitet auf eine Saison wie noch nie. Ich habe mehr trainiert auf jeden Fall denn je und ja, ich auch wenn es das Rennen jetzt in Banyoles noch nicht widergespiegelt hat, das zeigt einfach auch, glaube ich, dass ich eben viel trainiert habe und das auch noch ankommen muss bis zu den Weltcups. Und ich bin da auf jeden Fall Feuer und Flamme, dass es bald wieder losgeht. Also ich kann es wirklich kaum erwarten, dass diese, ich glaube, jetzt sind es noch 7 oder 8 Wochen bis Albstadt oder Novo Mesto, dass das vorbei ist. Und ja, es kommen noch 2 kleinere Rennen. Nächstes Wochenende Obergessertshausen, Bundesliga-Auftakt und danach noch das Rennen in Heubach, was ich fahren werde. Und ich bin also auch einmal freue ich mich mega auf die Rennen, aber ich freue mich auch, wenn die dann vorbei sind, weil das heißt halt auch, dass die Weltcups gleich vor der Haustür sind und ja, das wird schon sehr gespannt. Also übrigens an dem Punkt kann man vielleicht auch sagen, dass ich Brasilien nicht fahre, falls das nicht, war wahrscheinlich den meisten nicht klar, aber genau, für mich geht es mit Albstadt los und dementsprechend muss ich noch länger warten auf die Weltcup-Saison. Da freue ich mich auf jeden Fall mega drauf.
Okay. Und was sind so die Ziele für dieses Jahr, die du dir gesetzt hast?
Ja, gut, ich habe es ja vorhin auch schon gesagt. Wenn ich an der Startlinie stehe, dann möchte ich natürlich so gut fahren wie möglich. Und das heißt halt auch gewinnen. Wenn man sich so die Ergebnisse von den letzten 2 Jahren anschaut, dann sieht man auch, dass ich zumindest im Shorttrack eigentlich jeden schon mal geschlagen habe. Außer vielleicht Mathieu van der Poel. Aber auch da würde ich mich jetzt dieses Jahr würde ich auf jeden Fall nicht zurückschrecken. Also nicht, dass ich da zurückgeschreckt bin bisher, aber ich bin auf jeden Fall noch nicht in die Situation gekommen, ihn zu schlagen. Da ist auf jeden Fall ganz mein Augenmerk darauf, hier im Shorttrack dieses Jahr wirklich abzuliefern. Da habe ich mega Bock drauf. Ich freue mich auch auf den Shorttrack in Obergessertshausen, da gibt es ja auch einen. Und dann im Cross-Country habe ich ja auch bei der WM gezeigt, was auf jeden Fall möglich ist. Und da ist das Ziel, ganz klar eine Konstanz reinzubringen und natürlich, wenn möglich, noch ein paar Ausreißer nach oben. Ja. Das ist das Ziel und ich freue mich auf jeden Fall richtig, richtig arg. Ich glaube, es ist jetzt auch rübergekommen auf die technisch anspruchsvollen Weltcups. Und ja,
cool.
Das wird spannend.
Ich bin sehr gespannt. Ich freue mich sehr, wenn dann die Saison losgeht, wenn man dich wieder sehen kann und auch die Live-Übertragung bei, ich glaube, dieses Jahr gar nicht mehr Red Bull, oder? Sondern es ist... Ist es dieses Jahr
nicht? Ich weiß es nicht, ob es nicht erst nächstes Jahr bei Eurosport ist, aber ich bin mir nicht sicher.
Dann finden wir das noch raus, aber dann gibt es dich dort zu sehen. Ich hoffe, dass ich dich dort ganz weit vorne sehe. Ich wünsche dir ganz viel Erfolg für die Saison und jetzt für die letzten paar Wochen, bevor es wirklich richtig losgeht. Und ja, ich hoffe, wir hören uns hier mal wieder und bis dahin alles Gute.
Ja, vielen Dank dir. Ich hoffe, wir sehen uns vielleicht sogar mal bei einem Weltcup oder bei einem anderen Rennen oder bei einem Schwalbe-Test-Event oder sowas.
Sehr gerne.
Ja, danke, dass du mich hier in den Podcast eingeladen hast und mir hat es auf jeden Fall Spaß gemacht. Ich freue mich auf die Saison und entweder auf, dass ihr mich hört oder ihr mich sehen könnt im Weltcup. Da freue ich mich auf jeden Fall mega drauf.
Wunderbar.
Danke.
Also, mach's gut. Tschüss. Ciao, ciao.
Ja, du auch. Ciao.